Es ist Samstag, der 9. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, der Wochenendbeilage, bei der wir mal auf das zurückschauen wollen, was in der Woche liegen geblieben ist, das Lustige, nicht immer nur das Hochpolitische. Und ich muss es sagen, es ist wirklich ein Traum. Ein Traum, dass er heute dabei ist und mit mir ins Wochenende startet. Er ist einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands, bald auch wieder auf Tournee. Er ist jemand, den ich auch dafür schätze, dass er sich nicht in seine Kunst zurückzieht, sondern dem nicht egal ist, wohin unsere Gesellschaft driftet. Außerdem ist er ein äußerst trickreicher Tennisspieler, wie ich schon leidvoll erfahren musste. Guten Morgen, Aki Bosse.
Hallo, guten Morgen. Ich freue mich so sehr.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich hatte so starken Muskelkater nach unserer letzten Tennispartie, dass ich mich jetzt gerade so noch davon erholt habe. Genau. Und sonst geht's mir eigentlich wirklich den Umständen entsprechend gut.
Heute am Samstag ist leider wirklich einer der beknacktesten Tage des Jahres. Wir haben offiziell hier Tag der falschen Zähne und Tag der Frikadelle. Aki, was macht dich mehr an?
Also falsche Zähne, so da warte ich noch drauf. Früher oder später passiert es eben einfach. Ich muss aber sagen, dass mein Gebiss eigentlich dafür, dass ich da jetzt gar nicht so, mein ganzes Leben gar nicht so immens drauf geachtet habe, eigentlich noch ganz gut dasteht. Und sonst Frikadelle, Frikadelle irgendwie wirklich eine gute Sache.
Ich frage mich, wer sich sowas ausdenkt, diese offiziellen Tage, ne? Frikadellenindustrie oder die Amalgamhersteller. Naja, es mag ein beknackter Mottotag sein, aber es ist wirklich ein besonderes Wochenende.
Woanders ist es auch beschissen.
Oscar-Stimmung in Los Angeles vor der 96. Verleihung gedrückt, so weiß es die FAZ zu berichten. Vor den 96. Oscars ist die Stimmung nicht ganz so rosig. Dort in L.A. die meisten Filmschaffenden sind erschöpft, schreibt die FAZ. Und die Spannung sinkt, denn immer mehr Favoriten sickern schon vor der Preisverleihung durch, ohne Rücksicht auf die Regelungen der Filmakademie, die das Teilen von Wahlentscheidungen zu jedem Zeitpunkt verbietet, machen immer mehr wahlberechtigte Mitglieder ihre Favoriten öffentlich. Auf der Website Gold Derby, in Variety und auch in der inzwischen berühmt-berüchtigten Rubrik Brutally Honest Oscar Ballot des Hollywood Reporter nehmen anonymisierte Wähler die wichtigsten der 23 Kategorien auseinander. Demnach hat Christopher Nolan wohl beste Chancen für Oppenheimer, diverse Oscars abzuräumen. Glücklicherweise konkurriert er dabei fast nicht mit den drei deutschen Kandidaten. Ilka Csataks phänomenales Schuldrama Das Lehrerzimmer konkurriert mit Wim Wenders Perfect Days um den Auslands-Oscar. Schauspielerin Sandra Hüller brilliert im Beziehungskrimi Anatomie eines Falles und ist in der Kategorie Beste Schauspielerin nominiert. Aki, die Frage an dich, verfolgst du das? Und wenn ja, wem drückst du hier die Daumen?
Also bei mir ist es schon so, dass ich immenser Sandra Hüller-Fan einfach bin, schon immer. Und ich habe beide Filme noch nicht gesehen. Und da schäme ich mich auch gerade noch so ein bisschen. Und ich möchte es eigentlich gern noch vor der Verleihung hinkriegen. Das bedeutet, heute ist eigentlich der Tag. Das ist doch jetzt...
Heute musst du dann in Anatomie eines Falls gehen. Ich habe ihn schon gesehen, wirklich höchst sehenswert. Aber ja, geh da unbedingt rein.
Mhm. Und ansonsten ist es so, dass die Schauspielerinnen-Gewerkschaft dort auf die Barrikaden geht. Und deshalb ist die Stimmung gedrückt. Oder warum ist sie jetzt so sehr gedrückt?
Naja, wegen der ganzen Proteste im vergangenen Jahr, die hinter der Gewerkschaft liegen. Das hat natürlich auch die Produktion irgendwie eine Zeit lang sehr aufgehalten, weshalb dann im Herbst, also wie die Irren quasi produziert wurde und deshalb wohl diese große Erschöpfung dort in der Branche.
Okay, verstehe. Und schaust du die Oscars? Also ist das bei dir so Tradition, dass du dir das nachts dann reinpfeifst?
Also ich bin da wirklich großer Steven Gätjen-Fan, der das auf Pro7 immer macht. Wahrscheinlich hat er sich jetzt schon den besten Platz auf dem Red Carpet gesichert. Ja, also wenn ich es irgendwie durchhalte, keine Ahnung, wie die physische Konstellation morgen Abend ist, aber ich schaue da schon sehr gern.
Ja, ich nämlich auch. Und ich finde, also ich muss aber auch nochmal ganz kurz eine Lanze brechen für Steven Gätjen. Ne? Ich finde den auch so abgefahren, weil das ist so eine Maschine, den kann man, glaube ich, wirklich nachts um 5 Uhr freigegeben und dann kann der 4 Stunden frei moderieren. Das finde ich einfach wahnsinnig. Faszinierend. Genau, ihr habt ihn jetzt schon so ein paar Mal erlebt. Genau, okay, dann schaue ich auch. Also ich gucke mir das jetzt auch an.
In dem Bericht heißt es, selbst im Chateau Marmont am Sunset Boulevard, dem berühmten Hotel, sei es zurzeit eher Kamillentee als Champagnerstimmung. Also wenn das wirklich stimmen sollte, dann ist dort wirklich was im Argen.
Oh, das tut einem wirklich so leid, dass der Champagner nicht mehr so schmeckt. Ey, ich guck trotzdem.
Zwick mich bitte mal.
World's Earliest Forest Discovered. Das berichtet die BBC. Forscher haben in England den bisher ältesten Wald der Welt entdeckt, beziehungsweise richtiger gesagt steht der Wald gar nicht mehr. Aber in den Klippen von Minehead südlich von Cardiff wurden Fossile entdeckt, die 390 Millionen Jahre alt sein sollen. Damals lag der Wald allerdings noch nicht an der Atlantikküste. Im Gegenteil, das Stück Land war damals nämlich noch mit Belgien und Deutschland verbunden. Also kein Wasser dazwischen, quasi eine Erdplatte. Wenn das nicht gekommen wäre, vielleicht wäre dann England heute das 49. Bundesland.
Schon, ne?
Ja.
Und wie alt ist es nochmal?
390 Millionen Jahre alt. Also offenbar der älteste zusammenhängende Wald der Welt.
Da freue ich mich schon auf das neue Buch von Peter Wohlleben, Das geheime Leben der Bäume. Also abgefahren, ne? Ich finde es sowieso, also warst du schon mal an Ausgrabungsstätten im Allgemeinen?
Ja, so in Griechenland, in der Hitze, klar.
Genau, ich nämlich auch in der Türkei, meine Frau ist eben halbe Türkin und es ist so abgefahren, weil ein Großteil der Familie lebt eben in Bodrum und wann immer ein neues Hotel gebaut wird, werden soll, dann wird eben gebuddelt und man kann die Uhr danach stellen, dass es nicht gebaut wird, weil eben wieder was aus der Antike oder so gefunden wird. Und ich war letztens in Gümüşlük, das ist so eine ganz kleines Örtchen, nicht weit entfernt von Bodrum. Und da kann man eben tauchen gehen in so einer antiken Stadt. Mündos oder so heißt die. Mhm. Und das war wirklich so eins der abgefahrensten Erlebnisse in meinem Leben. Also schnorcheln.
Warum?
Na, einfach schnorcheln durch so alte Gebäude, irgendwie abgefahren. Genau, aber ich glaube nicht ganz so alt wie die Bäume, die jetzt gefunden wurden.
Nee, lustige Info noch. Also die Bäume, deren Abdrücke dann quasi im Gestein gefunden wurden, die haben sehr an Palmen erinnert. Und ja, vielleicht war das damals hier die Karibik.
Wahrscheinlich ja, ne? Ja, ist gut. Ja, offenbar Chapeau, dass das gefunden wurde.
Unterm Radar.
Immer mehr Fälle von Tripper, Syphilis und Co. in Europa. Das weiß die Tagesschau zu berichten. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC meldet einen rasanten Anstieg von Fällen sexuell übertragbarer Krankheiten. Die hohen Fallzahlen von Tripper, Syphilis und anderen Krankheiten seien besorgniserregend. Wie das Europäische Zentrum mitteilte, stieg die Zahl der auch als Tripper bekannten Gnorö-Fälle auf über 70.000, 48% mehr als im Vorjahr. Die Syphilis nahm demnach im selben Zeitraum um 34% zu. Tja.
Ja.
Und nun die Frage an dich. Warum ist das so?
Das ist eine richtig
gemeine schöne Frage.
Ja, genau. Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht sollte man doch nochmal über Verhütung sprechen. Und dann sind es aber jetzt meiner Meinung nach auch alles Krankheiten, die mit einer Antibiose und bei einer Früherkennung einigermaßen gut behandelbar sind.
Das ist so.
Herr Doktor? Ja, ne, ist so.
Das gut. Ist so.
Hattest du schon mal eine dieser Krankheiten?
Ganz ehrlich?
Mhm.
Nein.
Ich nehme mich auch nicht.
Die Behörde weist auch darauf hin, dass Tests, Behandlung und Vorsorge ausgeweitet werden müssen. Hattest du schon mal so einen Test gemacht?
Ich erinnere mich nicht so richtig. Ist das ein Abstrich? Ist das ein Bluttest? Ich weiß es wirklich nicht.
Ich muss mich auch mal informieren. Dann kommen wir einfach zur entscheidenden Frage. Was glaubst du, wer europaweit führend ist in Sachen Tripper?
Thüringen, also. Thüringen. Ich weiß es nicht.
Thüringen. Ich hab keine Ahnung. Es geht nicht auf Bundesländer,
weiß,
es geht nur
es
auf.
Es war
aber Nummer eins bei Tripper, Spanien.
Aha.
Vor den Niederlanden.
Mhm.
Vor Frankreich. Für Deutschland lagen leider keine Zahlen vor.
Einfach zu wenig Liebe quasi, gemacht. Zu wenig Liebe gemacht.
Ja, die Zahlen bleiben da im Dunkeln. Aber auch der Brexit spielt offenbar eine Rolle, denn die Briten sind in dieser Auswertung nicht dabei. Und früher, als sie noch dabei waren, waren sie wirklich immer Spitzenreiter. Das verwundert nicht, oder?
Ja, genau. Also ich finde, sowieso, ich habe Ich habe mich jetzt sehr, sehr viel auch, weil ich einfach sehr viel Freunde auch in Großbritannien habe und Freundinnen.
Mhm. Hast du dich viel mit Tripper beschäftigt?
Nee, finde ich es aber zum Beispiel abgefahren, wie hart dann auch Leute, die gerade aus der Musikszene kommen, drauf sind und einfach mit freiem Oberkörper in der zweiten englischen Liga einfach bei Regen und Schnee das sind. Also irgendwie habe ich bei denen immer noch das Gefühl, dass die mehr Penicillin nehmen als wir. Einfach um auch Krankheiten vorzubeugen und deswegen wundert es mich. Das müsste doch eigentlich die Syphilis und den Tripper auch weghauen. Na gut. Aber also, schön, dass die so viel Liebe machen. Also das ist doch gut. Und dann kann man sich auch ruhig mal so einen kleinen Tripper auch mal einfangen, mein Gott.
Hast du das übernommen von denen,
Penicillinsucht?
Ja, genau.
Das mit einem freien Oberkörper bei Eintracht Braunschweig stehen? Nee, das mache ich nicht.
Ganz weit vorne.
Noch 100 Tage, Bundesregierung läutet EM-Countdown ein. So steht es bei ran.de. Ja, also von wegen im nackten Oberkörper im Stadion. So war es diese Woche nicht, als das Bundeskabinett sich versammelte rund um Olaf Scholz, um quasi auf diesen Countdown, auf diesen Termin 100 Tage vor Start der EM aufmerksam zu machen. Ich fand das wirklich herrlich, diese Bilder. Es gab ja Fotos irgendwie von diesem Fotoshooting. Alle hatten brav einen Ball in der Hand. Ich bin ja auch froh, dass es da für jeden einen Ball gab, sonst hätten die sich wieder gestritten, da diese Ampelminister. Karl Lauterbach hatte auch einen Ball in der Hand und man muss schon sagen, es wirkt wie ein Fremdkörper in seinen Händen, obwohl er ja der einzige Bundestagsabgeordnete ist, der gleich zwei renommierte Bundesliga-Vereine in seinem Wahlkreis hat, Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln, und deshalb muss er da hin und wieder auch immer was zu sagen, so, Fußball und so, aber er hat wirklich keine Ahnung, das kann ich hier mal offenbaren.
Ja, aber ist doch auch okay. Aber es stimmt, also man sieht es manchmal Menschen an, wenn die dann einen Ball in der Hand haben, ob das jetzt das erste oder, weiß ich nicht, das eine Millionste Mal ist. Und das sah jetzt eher so aus wie das erste Mal. Genau.
So, alle hoffen jetzt bei der EM auf ein neues Sommermärchen. Mhm. Und da muss man ja sagen, wer könnte ein Sommermärchen besser gebrauchen als diese Ampelregierung?
Total, total. Und Bundestrainer ist Julian Nagelsmann, ne?
Oder ist der schon wieder weg? Wo lebst du denn? Ja, das ist richtig. Ja,
nee, weil ich weiß nicht,
ich weiß, grade, da gab es Fluktuation.
Genau, weil ja gerade so viel wieder passiert, deswegen weiß ich nicht. Okay, verstehe. Ja, da drücken wir denen mal die Daumen. Also bist du auch im Autokorso mit unterwegs, wenn gewonnen wird und so? Bist du?
Nee, das mache ich nicht. Ich bin auch nicht der Typ, Fähnchen raushängen lassen. Ich find's nicht schlimm, aber ich habe irgendwie da trotzdem so eine innere Überwindung. Und trotzdem, ehrlich gesagt, also bis vor ein paar Wochen habe ich irgendwie gelästert über, vor allem über die deutsche Nationalmannschaft, aber mittlerweile freue ich mich richtig drauf.
Ja, ich freue mich irgendwie auch. Und ist es nicht dann sowieso auch immer dasselbe, dass es vorher einfach immer ganz viel gelästert wird und es gibt nur Probleme und dann geht's los und dann freuen sich doch irgendwie alle. Ja. Ich finde eben auch so die Deutschlandflagge im Vorgarten nach wie vor schwierig. Trotzdem ist es schön, einfach Leute hier zu begrüßen. Und hoffentlich ein bunt gemischtes Turnier zu spielen, ist doch eigentlich wirklich schön.
Es war 2006 ja wirklich fantastisch, auch wenn die Parallele damals, hieß der Bundestrainer Klinsmann, nicht Nagelsmann. Und da gingen auch alle Testspiele vorher verloren und man dachte schon, es gibt ein Riesendesaster. Das war es dann auch sportlich nicht, gesellschaftlich sowieso nicht. Und der große Verlierer damals war allerdings Gerhard Schröder. Der hätte er ein Jahr länger ausgehalten im Amt des Bundeskanzlers, wahrscheinlich auch von dieser großartigen Stimmung profitiert im Jahr 2006, aber er hat 2005 schon vorgezogene Neuwahlen gemacht.
Stimmt. Am Ende sind das ja wirklich diese Siegerinnenfotos, sind die Fotos für die Ewigkeit, ne? Das hat er dann leider verpasst.
Gut, wenn man die Spielerinnen nicht auf den Mund küsst. Der Ball, den da die Kabinettsmitglieder in der Hand hielten, der offizielle EM-Ball heißt übrigens Fußballliebe mit 3L. Wie gefällt dir das?
Oh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist eine richtig tolle Idee. Und ja, das merke ich mir.
So, und der Vollständigkeit halber.
Das Maskottchen?
Albert. Albert mit RT. Ja, ist so mitteloriginell. Es gab da eine Abstimmung. Auf den knapp dahinter bei den Namen lag Bernardo, Bernhard und also Hart mit Herz und Herzi von Beer.
Oh, Bernhard, das ist natürlich dann, also das ist jetzt im Emoji-Game natürlich die Champions League. Da kannst du genau einfach das Bärchen-Emoji und noch ein Hart dahinter. Boah, ich weiß nicht.
Anders als Goleo, das Maskottchen, der Löwe von 2006, hat Albert wenigstens eine Hose an.
Ach so, hatte der andere?
Ja, nicht? Der war unten rum frei.
Okay, Mann. Genau. Immer schön auf eine Antibiose. Dann ging's wieder.
Ich glaube, mein Schwein pfeift.
Das ist wirklich meine Lieblingsmeldung in der heutigen Folge. Malendes Schwein, Picasso, gestorben. So berichtet es die FAZ. Die südafrikanische Schweinedame Picasso galt als die erfolgreichste nichtmenschliche Künstlerin der Welt. Sie schaffte es in das Guinness-Buch der Rekorde für das teuerste Bild, das je von einem Tier gemalt wurde. Das Rekordwerk heißt Wild and Free und wurde vor etwas mehr als 2 Jahren für umgerechnet 24.000 Euro von einem Deutschen gekauft. Auch der Tennisspieler Rafael Nadal hat einen echten Picasso in seiner Sammlung. Also es war so, 2018 hatte dieses Schwein seine erste Ausstellung in Kapstadt. Es folgten dann weitere auf der ganzen Welt, in Amsterdam, London, Peking. Ob sie mit Vornamen Pabla hieß, das ist nicht bekannt. Jetzt starb sie allerdings mit nur 8 Jahren an rheumatoider Arthritis, wie ihre Galeristin Joan Lefson mitteilte, die einen Gnadenhof in der Nähe von Kapstadt betreibt und das Tier vor der industriellen Schlachtung gerettet hatte. Lefson sagte damals schon, Picasso sei nicht bei bester Gesundheit und leide unter den Spätfolgen davon, einst für einen frühen Tod vorgesehen und mit Wachstumshormonen vollgepumpt worden zu sein. Aki, hast du einen echten Picasso zu Hause?
Nee, aber mein zweiter Gedanke, also erstmal hatte ich mich verlesen, weil ich dachte, Schweini malt, also der Fußballer.
Das ist uns noch nicht bekannt. Dann,
genau. Und dann finde ich das abgefahren. Also man kann sich das ja angucken, wie dieses Schwein malt oder gemalt hat. So muss man ja sagen. Ja,
das hat wirklich so einen Pinsel im Mund.
Im Maul. Und dann wird aber natürlich, und das ist natürlich ein riesengroßer Trick, mit der Schweinenase quasi, wie mit so einem Schwamm nochmal so ein bisschen nachgemalt. Es passiert automatisch. Und ich finde die Bilder jetzt auch nicht so schlecht. Also es schreit eigentlich alles nach einer Berlin-Mitte-mäßigen Agentur für malende Tiere. Hast du Haustiere?
Nein, ich habe keine Haustiere. Die kommen mir nicht mehr ins Haus. Das nicht. Ich hatte mal ein Meerschwein, das hieß Egbert, ist auch hier den Hörerinnen und Hörern schon bekannt. Auch sein tragisches Ende, aber er hat nicht gemalt.
Findest du es nicht auch ein bisschen komisch, dass man heute am Tag der Frikadelle über dieses Schwein spricht?
Oh Gott. Habt ihr das? Du ziehst hier Verbindungen, auf die ich gar nicht gekommen. Das haben wir gar nicht.
Genau. Naja, gut. Schlecht ist um.
Absolut. Aber es ist wirklich tragisch, weil man hätte wahrscheinlich von diesem großen Künstler noch sehr viel mehr mitbekommen und auch kaufen können, wenn es denn die normale Lebenserwartung eines Schweines gehabt hätte. Das sind 15 oder 20 Jahre. Aber eben diese Frau, Joan Lefson, hat quasi es aus der normalen Schweine Haltung rausgenommen und das zeigt dann auch, wenn die Schweine direkt quasi nur für die Mast vorgesehen sind, da ist der ganze Körper so unter Stress und in Gefahr, dass die Tiere dann auch nicht lang leben, leider.
Wie alt ist sie jetzt geworden?
8.
Okay, fair enough. Aber viele Künstlerinnen und Künstler haben ja dann auch also oft mit chemischen Drogen zu tun. Das ging dem Schwein jetzt genauso, aber da konnte es nichts dafür.
Die großen Künstler sterben oft früh, ja.
Ja.
Das hat mich überrascht.
Bodo Ramelow und Mario Vogt über ihre Fehler. Fuck-up-Night in Erfurt. Darüber berichtet der Spiegel. Auf einer sogenannten Fuck-up-Night in Thüringen haben sich die ziemlich bitteren politischen Kontrahenten Mario Vogt und Bodo Ramelow getraut, auf offener Bühne politische Fehler einzugestehen und Gefühle zu zeigen. Bei der Fuck-up-Night für Demokratie darf nur das eigene politische Fehlverhalten thematisiert werden. Und das taten sowohl Thüringens Ministerpräsident als auch Thüringens CDU-Chef. Ramelow gab zum Beispiel zu, angetrunken in der Social-App Clubhouse, die Älteren erinnern sich, über das Merkelchen gelästert zu haben und wegen seines Pegels, Alkoholpegels, auch über sein eigenes Candy Crush Hobby in der Ministerialkonferenz. Ich erinnere mich daran gut. Vogt wiederum beichtete, warum es auch aufgrund seines Versagens im Herbst 2021 nicht zu den versprochenen Neuwahlen in Thüringen kam. Die Christdemokraten hatten mit Linken, SPD und Grünen eigentlich vereinbart, den Landtag 2021 aufzulösen. Doch in der CDU gab es ein Grummeln, so nennt Vogt das. Das habe er nicht ausreichend ernst genommen und auf sofortige Gespräche mit den Bedenkenträgern verzichtet. Aki, wie gefällt dir dieses Konzept einer Fuck-up-Night, in der man zumindest versucht, mal ehrlich zu sein, auch über eigene Fehler zu sprechen?
Na, ich finde es super gut. Also Fehlerkultur ist doch einfach wirklich eine tolle Sache, die Nähe schafft, kann man das vielleicht so sagen? Also das ist alles sehr, sehr glatt und sehr, sehr vorsichtig immer. Und durchaus verständlich, wahrscheinlich im Politikbetrieb. Das hat natürlich dann aber immer zur Auswirkung, dass das die Leute einfach merken und irgendwie nicht verstehen. Mhm. Und ich finde, genau, also ein Anfang einer Fehlerkultur, das kann ja nur was Schönes sein.
Absolut. Und dass Bodo Ramelow dazu gibt, abends gut angeschickert, damals bei Clubhouse rumzukommentieren.
Das ist eigentlich schade, dass es Clubhouse nicht mehr gibt, weil da sind ja sehr viel solche Sachen passiert, wo man dann wirklich das Gefühl hatte, oder gibt es das noch?
In den 3 Wochen.
Gibt es nicht mehr, ne?
Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Jedenfalls hört, glaube ich, keiner mehr rein.
Ja, ja. Nee, ist doch alles gut. Alle Fehler, die man eingesteht, darüber kann man dann sprechen.
Ja, also es ist, muss ich auch sagen, einerseits natürlich eine schöne Idee, sich mal ehrlich zu machen, als Politiker auch eigene Schwächen einzugestehen. Es hat aber natürlich, da darf man auch nicht naiv sein, die Kehrseite, dass die Herrschaften von der AfD zum Beispiel, die werden wahrscheinlich längst ihre Posts gemacht haben. Ein abends Betrunkener darf nicht Ministerpräsident sein. Also das Verhetzungspotenzial, das du mit deiner Ehrlichkeit lieferst, das ist natürlich immer Teil der ganzen Sache.
Ja, genau, das stimmt. Und das ist eine große Gefahr. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich zur Fuck-up-Night geht, dann wird man sich vorher auch schon Gedanken gemacht haben, was man dann nur als Fehler so eingesteht. Aber ich verstehe schon, was du meinst.
Ja, pass auf, wenn wir schon über Fehler reden.
Das gibt's doch gar nicht.
Covid-19. Führende Bundespolitiker während der Corona-Pandemie räumen Fehler bei der Politik ein. So berichtet es der Spiegel. Prominente Politiker der Pandemiejahre, wie zum Beispiel Kanzleramtsminister Helge Braun, Ex-Bundesminister Horst Seehofer und Gesundheitsminister Karl Lauterbach, äußerten sich in einer großen Spiegel-Reportage selbstkritisch zur eigenen Corona-Politik. Helge Braun, der vielen als rechte Hand von Angela Merkel galt, sagte, die Bundesregierung habe anfangs die Wirkmächtigkeit der Impfstoffe zu hoch eingeschätzt. Wir haben das Impfen als eine Lösung für den Ausstieg aus der Pandemie beworben und eine Erwartung geschürt, die am Ende nicht erfüllt werden konnte. Ja, wenn man sich an die Zeit wirklich erinnert, wo Leute keinen Einlass fanden, weil sie nicht geimpft waren. Das ist im Rückblick natürlich tatsächlich eine schräge Zeit, weil dahinter ja der Gedanke stand, okay, wer geimpft ist, der steckt höchstwahrscheinlich auch andere nicht an. Das hat sich dann eben doch als großer Fehler rausgestellt. Wie blickst du auf diese Phase heute, Aki?
Also ich blicke da so zurück, dass ich alles einigermaßen wirklich gut verdrängt habe. Also ich fühle dann manchmal noch dieses Gefühl, was es damals gab. Und deswegen, ja, also auch das ist jetzt Fehlerkultur, also Fehler einzuräumen und darüber zu sprechen. Auf der anderen Seite muss man sagen, das war jetzt ja wirklich für alle Beteiligten das allererste Mal. Und da kann ich eben auch nur so von meinen Gefühlen sprechen. Das waren dann eben schon vor allen Dingen Angst, Ungewissheit, so eine Mischung aus Einsamkeit natürlich auch und aber vor allen Dingen irgendwie Angst vor dieser Krankheit und Angst um seine Liebsten und Angst um die Zukunft. Und da verstehe ich dann eben auch, dass dort dann eben Entscheidungen getroffen werden für die Gesellschaft, für die Allgemeinheit, zum Schutz und so weiter, die jetzt vielleicht im Nachhinein als Fehler ja dastehen. Aber niemand konnte das wissen. Also das finde ich ist eigentlich immer noch so das Wichtigste.
Finde ich auch richtig, dass du daran erinnerst. Gleichzeitig finde ich es wirklich gut, wenn die Verantwortlichen sich heute auch hinstellen, reflektieren und eben bereit sind, irgendwie zu sagen, scheiße, hätten wir das mal nicht gemacht. Weil die sogenannten Querdenker, die gegen die Maßnahmen waren, die haben natürlich das Gefühl, hey, an dem und dem Punkt haben wir gar nicht so quer gedacht. Wir haben damals schon gesagt, das sei übertrieben. Sie konnten natürlich auch nicht wissen, wenn das es tatsächlich so ist. Aber da, ich weiß, es gibt in gewissen Teilen unserer Gesellschaft ein Riesenbedürfnis danach. Die lässt das Thema nicht los. Die sagen also, jetzt gesteht doch endlich mal ein, dass ihr da falsch lagt, dass das alles so hätte oder dass manches davon so hätte nicht sein müssen. Und deshalb glaube ich schon wichtig, dass die Politiker das hier nochmal reflektieren, wie zum Beispiel auch Horst Seehofer, der sei noch zitiert, der sagte zum Beispiel, die nächtlichen Ausgangssperren, die es ja gab, vor allem in Bayern, die seien ein Fehler gewesen, da sie kaum Wirkung auf die Unterbrechung der Infektionsketten gehabt hätten.
Ich erinnere mich jetzt auch wieder, ich habe es wirklich so heftig verdrängt, ich weiß nicht, ob es den anderen auch so geht, also ganz viele Sachen, aber ich erinnere mich offenbar noch, dass ich in der wirklich glücklichen Lage war, dass ich einfach einen Hund hatte. Also das war ja eine Zeit lang dann so, ja, Gassi muss man ja irgendwie, genau. Und wow, stimmt, ich erinnere mich jetzt wieder.
Hat der Hund malen gelernt in der Zeit?
Ich bin ganz kurz davor, dem jetzt einfach direkt einen Pinsel in die Fresse zu drücken. Und dann soll die sich mal ein bisschen, ja, mal gucken. Sieht doch ein bisschen aus wie ein Schwein.
Ja, viel Erfolg. Der dritte Spitzenpolitiker, Gesundheitsminister Lauterbach, hat auf einen anderen Aspekt hingewiesen. Der größte Fehler sei gewesen, dass wir bei den Kindern zum Teil zu streng gewesen sind und mit den Lockerungsmaßnahmen wahrscheinlich etwas zu spät angefangen haben. Gut, da sind jetzt gewisse Jahrgänge, die können sich davon auch nichts mehr kaufen, weil sie in der Schule doch zurückhängen. Aber ja, das fand ich natürlich damals auch. Also wie hier, was weiß ich, jede Zigarettenfabrik weiter wirtschaften konnte, wie bisher dafür irgendwie alle Kitas und Schulen geschlossen worden. Das war schon heftig.
Ja, und ich fand das jetzt auch gerade hier, bei uns ging es eigentlich, aber die Schule war damals natürlich auch wirklich so, also viele Schulen waren so ausgestattet wie, bitte schicken Sie mir ein Fax und dann können wir die Arbeit schreiben. Also sehr, sehr viele Online-Systeme zum Beispiel haben einfach wirklich nicht richtig funktioniert. Aber wie gesagt, es konnte ja auch keiner ahnen. Ich glaube schon, dass die Digitalisierung in der Schule während Corona wirklich große Schritte gemacht hat, vielleicht auch mal eine positive Sache, weil die Leute sich wirklich Gedanken machen mussten. Ich weiß das aber noch, dass das hier sehr, sehr kompliziert war. Also mit zusammenbrechenden, weiß ich nicht, PC-Systemen über Windows, irgendwas. Und genau, also das waren sehr, sehr heftige Anlaufschwierigkeiten, fand ich. Aber mittlerweile sind, glaube ich, die Schulen dadurch online-mäßig wirklich besser aufgestellt.
Ich hoffe mal, du hast recht.
Gucken mal, wer da spricht.
Artists will not stand for this. Musicians drop SXSW in support of Palestine. So steht es im Guardian. Also wegen Verbindungen zur US-amerikanischen Verteidigungsindustrie boykottieren mehrere Musikerinnen und Musiker das weltbekannte Musikfestival South by Southwest. Gestern ging's los in Texas mit einer großen Tech-Konferenz und ab Montag finden dann wie jedes Jahr hunderte Konzerte vor allem aufstrebender Musiker aller Genres statt. Prominenteste Bands in diesem Jahr die Black Keys, Mogwai und Bootsy Collins. Die US-Armee ist allerdings ein Hauptsponsor des Festivals und auch der riesige regierungsnahe Waffenhersteller RTX stiftet mehrere Veranstaltungen. RTX liefert Waffen und Raketen nach Israel, die von der israelischen Armee in Gaza eingesetzt werden, was den boykottierenden Musikern die Entscheidung leicht gemacht habe. Der Boykott wird angeführt von der Chicagoer Songwriterin Squirrel Flower, nach deren Ankündigung am Montag sich mehrere US-Bands angeschlossen haben und ihre Teilnahme absagten. Ja, Aki, was sagst du als Musiker? Ich meine, wärst du jetzt bei South by Southwest im Line-Up gewesen, hättest du dich da jetzt auch zurückgezogen?
Also weiß nicht, ich kann einfach nur sagen, ich finde so das Schwierige an dieser ganzen Debatte ist eigentlich gerade, sind so diese einseitigen Darstellungen, kann man das so sagen? Also ich glaube nach wie vor, man kann irgendwie Antisemitismus entschieden bekämpfen und trotzdem kann man Kritik an der israelischen Regierung haben. Und menschlich sein und deswegen finde ich den Protest sehr gut.
Ja, ich meine, man könnte ja auch sagen, man hätte sich vorher mal ein bisschen informieren können, wer da bei South by Southwest noch so am Start ist, wer dahinter steckt. Also dann so, wenn man einmal seine Teilnahme zugesagt hat, dann so demonstrativ zu sagen, nee, doch ohne mich, ich setze hier ein Statement, finde ich in dem Falle jetzt auch ein bisschen komisch.
Aber ich finde es sowieso gerade wirklich, also das war eben auch das erste Mal, dass ich das diese Woche so mitbekommen habe, wer dann dahinter steckt, dass das sowieso einfach ein Wahnsinn ist.
Dass die Waffenindustrie bei großen Musikfestivals mit dabei ist.
Ja, das ist wirklich mal eine harte Sponsoring und das sollte eigentlich dann sowieso schon mal ein Grund sein, um da nicht mitzumachen. Aber ich vermute mal, dass die Künstlerinnen und Künstler das vorher nicht wussten. Und dass das jetzt eben so rausgekommen ist und dann, finde ich, ist das erstmal ein ziemlich guter Schritt.
Wobei in Deutschland so ein großes Festival, sponsert bei Rheinmetall, gut, hätte man vor 5 Jahren gesagt, was soll das denn? Aber mittlerweile, wo die Waffenindustrie im Kontext des Ukraine-Krieges zu den Friedensfürsten für viele werden, ist das natürlich auch nochmal ein ganz anderes Image.
Ja, genau, das stimmt. Und ansonsten finde ich es schon eigentlich mal interessant. Also ich müsste jetzt wahrscheinlich in der nächsten Woche übers Wochenende nicht, werde ich schon mal so ein bisschen recherchieren, wer hinter so ein paar, gerade, also genau, ich spiele ja leider dann doch erstmal nur in Deutschland, Belgien, Österreich und Schweiz, aber es ist schon eigentlich mal, mal zu schauen, wer wirklich dahinter steckt. Genau, interessant. Also wusste ich jetzt nicht, bei diesem großen, schönen Festival, South by Southwest ist ja irgendwie einfach altgediegen, würde mich jetzt auch mal interessieren, ob das jetzt neu ist oder ob das, also das Sponsoring, oder ob das eigentlich schon immer so ist. dann kann man nur sagen, sehr, sehr fragwürdig.
Du hast ja, so habe ich das mitbekommen, das Selbstverständnis als Künstler auch politisch, gesellschaftlich aktiv zu sein, da wo es dir wichtig ist, da wo du denkst, hier sollte ich mich engagieren. Du hast zum Beispiel im Herbst 2015 an einem Konzert teilgenommen, Wir stimmen für geflüchtete Menschen, hast auch schon bei Fridays for Future gespielt. Was steckt dahinter? Weil es gibt ja auch Künstler, die sagen, lass mich in Ruhe mit Politik, mit Gesellschaft, ich will einfach meine Kunst machen.
Genau, und auch das kann ich eben total verstehen und kann das auch nicht verurteilen, so wie das manche machen. Also ich bin auch, als ich ganz klein war, erstmal ganz unpolitisch an die Musik rangekommen und habe eben einfach Songs geschrieben über Liebe, das Vermissen und die Verzweiflung oder so auf dem Dorf und bin aber natürlich politisch sozialisiert und aufgewachsen und Stück für Stück ist dann auch die Politik einfach weiter in meine Songs gekommen und ich habe dann aber irgendwann einfach gemerkt, irgendwie gab es da mal so einen Anstoß, dass ich gemerkt habe, dass ich da wirklich was bewirken kann. Also ich habe dann, das war eigentlich nur ein ganz, ganz kleines Konzert, da habe ich dann, ich glaube, in dem Falle einfach nur ein paar Klamotten gesammelt und habe aber gemerkt, ach so, so funktioniert Instagram, also es ist schon sehr lang her, so funktioniert das also. Also ich kann aufrufen und dann bekomme ich in Hamburg 2 LKW-Ladungen mit Klamotten und meine Leute, die vor der Bühne stehen, machen da gerne mit. Und so bin ich dann Stück für Stück so ins Machen gekommen, weil ich dann, ja, und mittlerweile ist es so, dass das ein okay großer Teil meiner Kunst ist, dass ich mich hier und da mal einsetze und den Mund aufmache. Und ich kann ja nicht so viel, aber ich kann dann eben auftreten und Musik machen. Und genau, und das ist dann so mein Beitrag zur Gesellschaft.
Jetzt gerade erleben wir ja seit den Enthüllungen über die Potsdamer Konferenz, dass überall in Deutschland Menschen auf die Straße gehen, gegen extreme Rechte protestieren, die Demokratie bewahren wollen. Inwieweit hast du dich da beteiligt oder überlegst das zumindest?
Genau, also ich habe mich vor allen Dingen jetzt bei den Demos im Netz beteiligt, dass ich eben sehr, sehr viel teile und selber mitlaufe. Und es wird jetzt in den nächsten Wochen 2, 3 Konzerte geben, wo ich eben hoffentlich auf kleinen Bühnen stehe, in kleinen Städten, wo ich das Gefühl habe, dass da vielleicht mindestens genauso viele Gegendemonstrantinnen sind. Und genau, da werden wir die nächsten Tage, wird es da hoffentlich was geben.
Ja, das ist natürlich, wenn du in Berlin Mitte auf die Straße gehst oder durch die schöne Hamburger Innenstadt spazierst mit Gleichgesinnten, das ist natürlich, es ist auch ein wichtiges Zeichen, muss man ganz klar sagen, weil die Rechten haben sich in den vergangenen Jahren quasi die Präsenz auf der Straße genommen und da ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, einfach zu zeigen, okay, ihr glaubt hier zu suggerieren, ihr seid die Mehrheit, weil ihr imposante Bilder produziert, weil ihr viel auf die Straße bekommt. Aber hey, schaut mal, wenn die wirkliche Mehrheit will, dann sind es am Ende doch noch sehr viel mehr. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Zeichen.
Das beste
aber,
Zeichen.
Ja, aber in Orten, wo du tatsächlich das Gefühl hast, also Rechtsradikale bilden quasi die kulturelle Mehrheit, sich da auf den Marktplatz zu stellen und zu reden, zu protestieren und zu singen, ist natürlich von der Gefahr her was ganz anderes.
Ja, genau. Also vor allen Dingen, genau, die Leute haben teilweise, also ich habe da gerade sehr, sehr viel Korrespondenz so im Netz und schreibe gerade sehr viel Nachrichten. Genau, also es gibt eine ganze Menge Demonstrationen und das sind wirklich nicht wenige, wo die Leute einfach beim Nachhausegehen doller auf sich aufpassen müssen. Und mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass ich da gerne spielen möchte.
Weißt du schon wo?
Nee, noch nicht so richtig. Also ich kann jetzt gerade noch nichts bestätigen, weil gerade noch so ein bisschen diskutiert wird, wie, wann, warum und unter welchen genau Bedingungen. Aber ich hoffe jetzt so in der nächsten Woche, dass es da was gibt.
Geht's noch?
Rechte Spender für das Berliner Stadtschloss. Kulturrevolution mit Preußen, so steht es in einem wirklich sehr, sehr langen, sehr lesenswerten Artikel der Zeit. Der Wiederaufbau des skandalumwobenen Berliner Stadtschlosses wurde über einen Förderverein von Spendern mitfinanziert. 677 Millionen Euro kostete der Bau insgesamt. Davon zahlte die öffentliche Hand rund 570 Millionen. Die restlichen 105 Millionen für dessen Verkleidung mit Barockfassaden kamen aus privaten Quellen, vor allem über den Förderverein Berliner Schloss. Wie der Architekturhistoriker Philipp Oswald jetzt in einem Buch aufzeigt, hatte dieser Verein von der Gründung an zumindest freundschaftliche Verbindung zur extremen Rechten, auch konkret zur NPD. Schockierend ist, dass der Stern schon 1999 über diese Aktivitäten rechtsradikaler Akteure im Förderverein berichtete, doch dass dies zu keinen spürbaren Konsequenzen führte. Wie hast du diese Nachricht aufgenommen, Maki?
Boah, ey, also ja. Das ist ekelhaft.
War das ein großer Wunsch von dir erstmal, dass dieses Stadtschloss, die Residenz der Kurfürsten von Brandenburg in Berlins Mitte wieder irgendwie nachgebaut wird?
Genau, fand ich irgendwie auch wirklich schwierig. War jetzt aber auch nicht so, dass ich mich darüber länger als 30 Sekunden aufgeregt hätte. Also so viel interessiert es mich irgendwie auch. Ich finde es erstmal wahnsinnig, das habe ich jetzt dann eben auch so gedacht, wie teuer das Ganze wirklich war. Und jetzt mit diesen sehr, sehr dubiosen Verbindungen hat es schon so ein Geschmäckle, dass ich jetzt dafür plädiere, da müssen wir einfach nochmal abreißen.
Jetzt wieder abreißen. Ja, also es ist so, dieser Förderverein spielt wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle, dass es überhaupt zum Bau dieses Stadtschlosses kam. Es ist nicht hundertprozentig geklärt, von wem die Geldspenden kamen, aber wenn man die Kontakte sieht, dass Leute dort engagiert waren, die heute auch AfD-Politiker sind, die AfD gab es noch gar nicht in der Hauptplanungsphase, das ist schon so, dass da irgendwie eine klare rechte Struktur erkennbar wird. Und es war tatsächlich so, dass nicht nur die Idee so leicht rückwärtsgewandt historisch erschien, sondern in der konkreten Gestalt des Baus sich auch rechtes Gedankengut quasi niederschlagen konnte. Denn die Spenderinnen und Spender konnten mittels optionaler Bausteine Einfluss auf die Ausgestaltung des Gebäudes nehmen, also wie da genau rekonstruiert wird und mit ihrem Geld zum Beispiel die Rekonstruktion der Kuppel und der Innenseite des Hauptportals durchsetzen, dass zum Beispiel die Kuppel nicht Teil der Rekonstruktion sein sollte und dass das, wenn, in Form von privaten Spenden geschehen solle, was dann auch geschehen ist.
Was machen wir jetzt? Müssen wir Udo Lindenberg anrufen und der bemalt das?
Ja, oder du?
Das Schwein, ah nee, das lebt ja nicht mehr.
Das geht nicht mehr.
Und das ist wirklich alles richtig ausrecherchiert. Das ist dann da, ja klar, ne? Es ist ein Buch darüber geschrieben worden.
Das ist ein Buch, was genau die ganzen Zusammenhänge, also es ist ein Bündel von Namen, die ganz klar in die rechte Szene zuzuordnen sind, die also einfach aus politischen Gründen es toll fanden, irgendwie dieses Symbol des alten Preußentums wieder aufzubauen und sich offenbar auch finanziell engagiert haben, dass da einzelne Ornamente besonders schön zur Geltung kommen.
Ja, dann ist es ekelhaft.
Gewinner des Tages.
Beyoncé spielt Country. Ist das Fach wirklich so weiß, wie oft gedacht? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Standard. Also wir haben es ja gesehen, im Rahmen des Super Bowls vor 3 Wochen hat Beyoncé ein neues Album für Ende März angekündigt und kurz darauf auch den ersten Song veröffentlicht. Texas Hold'em, Banjo statt R&B quasi. Ein US-Country-Sender weigerte sich daraufhin prompt, diesen Song zu spielen, aus Unkenntnis darüber, dass Beyoncé tatsächlich einen Country-Song veröffentlicht hat. Also offenbar haben sie nur die schwarze Sängerin gesehen und nicht die Musikerin, die einen Country-Song veröffentlicht hat. Der Unmut der Fans ob dieses vermeintlichen Boykotts war groß. Mittlerweile hat dieser Sender den stilistischen Schwenk von Beyoncé zur Kenntnis genommen und mit ihm das ganze Land. Texas Hold'em steht an der Spitze der Country-Charts. Zum ersten Mal ist damit eine Afroamerikanerin an dieser Stelle ganz weit oben.
Ich finde das ja ein sehr, sehr schönes Album.
Und bist du auch verstört, Aki?
Nee, irgendwie nicht. Weil also mir ist die Musikrichtung irgendwie auch egal. Und ich muss auch manchmal sagen, dass es mir manchmal auch so ein bisschen zu viel ist im Zeitgeist. Also dass mich das oft nervt.
Und was nervt dich?
Naja, einfach mich nerven manchmal einfach, weiß ich nicht, Trap-Hi-Hats oder programmierte Sachen oder so. Das nervt mich einfach manchmal. Und ich habe das Album, glaube ich, auch sehr, sehr früh bekommen und gehört und find's gut, weil ich einfach, jetzt mal abgesehen von der Musikrichtung, schön finde, wenn man schöne Songs schreibt und die sehr, sehr unglaublich herausragend singt.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr modernes, tolles Country-Album geworden. Und trotzdem ist es so, genau, also wenn ich mir es nochmal so anschaue, dann scheint das im Moment offenbar gerade so ein Weg zu sein in Amerika. Genau, ein Hin- und Hergespringe zwischen den musikalischen Welten. Und also Taylor Swift ist jetzt ein paar Schritte davon weggegangen. Beyoncé kommt wieder zurück. Miley Cyrus hatte das auch, diese Schleife. Aber wie schön, dass die Leute die Songs nicht vergessen. Das ist gut.
Ich meine, diese Anekdote mit dem Country-Sender, der das erst nicht spielen wollte, das ist natürlich so im Sinne des gängigen Denkmusters, nachdem Country eine weiße Musik ist. Wird ja auch oft so als Soul des weißen Mannes beschrieben. Dabei haben aber wirklich zahlreiche Studien ergeben, dass nicht nur ein Drittel der Afroamerikaner in den USA sehr gerne Country-Musik hört, öfter zum Beispiel als Classic Rock oder andere Musikstile. Und gleichzeitig sind gerade mal 2% der Country-Musiker Schwarze.
Ja, also genau. Also auch da wieder ein perfekter Neustart. Und wie gut auch, dass dieser Sender ein paar um die Ohren gekriegt hat und dass das, genau, also perfekt.
Ja, und es heißt dann auch, dass das Ganze erstaunlich sei, weil Country viel näher an afroamerikanischer Musik und deren Einfluss gebaut ist, als oft angenommen wird. Auch dazu gibt es viele Studien. Hat dich das denn jetzt, also weil du es ja auch quasi so siehst, dass der Mix zwischen den Musikstilen sowas von selbstverständlich geworden ist, lockt dich das auch? Gibt es irgendwann ein Country-Album von Aki Bosse?
Ich weiß es nicht. Ich kann, also wenn es jetzt vor allen Dingen um die Musikrichtung Country geht, kann ich damit eigentlich super wenig anfangen, außer ich bin dann in so einem Setting. Also es macht zum Beispiel total Sinn, wenn man durch Amerika mit dem Auto fährt, sehr, sehr laut Country zu hören. Das macht wirklich Sinn. Aber ich überlege jetzt auch gerade immer noch, ich wohne jetzt ja mittlerweile in Hamburg, wen gibt es denn da nochmal? Truckstop gab's oder so.
Oh Gott.
Oder? War das nicht Country? Ich weiß es nicht.
Doch, doch.
Ja, genau. Und genau das möchte ich irgendwie nicht.
The Boss Hoss.
Wow, stimmt. Spiele ich da nicht auch? Ach nee, bei mir ist ein E mehr dran.
Du bist bald auf Tournee übers Träumen. Die Hallentour startet Ende April in Köln. Wo zieht's dich überall hin?
Boah, also ich bin ja natürlich in Berlin. Da spiele ich in der Max-Schmeling-Halle. Das ist irgendwann Anfang Mai. Dann spiele ich zweimal in Hamburg in der Sporthalle und bin dann aber auch in Offenbach und genau und ich fahre eigentlich einmal rum.
Sehr gut. Ist das eine Zeit, wo du sagst, das ist das Geilste am Musiker sein? Oder bist du lieber bei dir im Studio und sagst, okay, die Tour muss halt sein, irgendwoher muss die Kohle ja kommen?
Ja, das Allerschönste ist, dass ich, also das Gute an meinem Beruf ist, das hat immer so zwei Sachen. Es gibt einmal, ich nenne es immer Innen und Außen. Und das Außen, also das Touren, das Reden, das Reisen und das auf der Bühne stehen und tanzen und singen, das funktioniert eben einfach nicht ohne das Innen. Und ich mag meinen Beruf gerne, weil ich da so zwischen diesen beiden Welten, also konzentriert an was grübeln und kreativ sein und das Aufschreiben und Musik machen ist auch oft nicht so einfach im Studio. Also es dauert oft sehr lange und man verzweifelt. Und immer wenn das dann so zu lange ist, also dieses Drin, dann habe ich auch wieder Bock auf Außen. Aber ich krieg's mittlerweile ganz gut hin, das so zu switchen und manchmal so gute Tage zu haben, wo ich sogar beides habe. Also abends auftreten, tagsüber noch ein bisschen Studioarbeit und müsste ich mir jetzt für eins entscheiden, würde ich immer das Touren wählen. Also mit Freundinnen und Freunden Musik machen, das war eigentlich der Grund, warum ich angefangen habe, Musiker zu werden. Und das war immer so mein Traum, das irgendwann machen zu können. Und ey, ja, jetzt gehen wir wieder los und ich glaube, das könnte sehr, sehr schön werden. Also ich sitze jetzt gerade im Innen an Lichtkonzepten und wir fangen an, die Songs festzulegen und genau so langsam geht es wirklich so Richtung Tour.
Ich danke dir für die Studioarbeit, die du hier gerade mit mir geleistet hast. Danke, dass wir reden konnten. Ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende und allen, für die die Fastenzeit am Sonntag beginnt, der Ramadan, einen guten Start in die Fastenzeit.
Von mir auch und vielen, vielen Dank für die Einladung. Schönes Wochenende.
Dir auch. Mach's gut. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Yannick Schäfer. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.